manchmal ist das mit Predigtvorbereitung ganz komisch. Und das war diesmal der Fall. Ich habe das Herz und den Kopf so voll gehabt, ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Predigten entwickelt, war aber nie zufrieden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man irgendwie was gut machen will, dass man dann irgendwie in so einen, zumindest einen bestimmten Grad von Zufriedenheit reinkommen will, um einfach zu wissen, ja, ist okay. Das ist dann irgendwann eingetreten. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich vielleicht etwas konfus werden könnte. Ich bemühe mich, nicht konfus zu werden, aber wie gesagt, mein Kopf war ein Rathaus und es war ganz viel drin. Gerade ist noch was dazugekommen. Da werde ich mal erstmal mit einsteigen, damit das auch als Eindruck noch weitergegeben wird. Jesus hat im Matthäus-Evangelium im 16. Kapitel, Vers 25 gesagt, denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Also es ist diese Spannung, dass wir als Menschen, ich kenne das auch sehr gut, die Kontrolle behalten wollen. Ja, wir wollen die Kontrolle behalten. Aber Gott sagt gerade, gib mal die Kontrolle an mich ab. Vertrau mir mal, dass ich besser in Kontrolle bin, als du es jemals sein kannst. Gib mir mal dein Herz, gib mir mal dein Leben, vertrau mir mal. Und das ist ein bisschen die Voraussetzung, dieses Vertrauen. Da steht auch ein paar Verse vorher, dass Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, wer mein Jünger sein will, für den gilt nämlich genau dieses. Da wird es heute ein bisschen drum gehen. Ich möchte eigentlich 2 Predigten, habe ich schon sozusagen im Kopf, die ich in einer Reihe machen will. Diesmal möchte ich gerne sprechen mit Jesus nachfolgen, aber wie? Und nächstes Mal will ich darüber nachdenken, Jesus nachfolgen, aber wo? Ja, da seid ihr dann herzlich zu eingeladen. Ich weiß gar nicht, wann ich nächstes Mal dran bin. Aber dann kommt Jesus nachfolgen, aber wo? Also ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich darüber nachdenke, Jesus nachzufolgen, dann war ja am Anfang diese Einsicht, die ja auch in der Bibelstelle, die ich gerade vorgelesen habe, da ist, es ist besser, sein Leben Jesus zu geben, um etwas viel Besseres zu gewinnen. Das hängt ja total zusammen. Wenn man bereit ist, die Kontrolle über sein Leben an Jesus abzugeben, dann ist das ja wie ein Sprung ins kalte Wasser. Man weiß ja nicht so wirklich, wie reagiert er, was macht er dann, wozu fordert er mich plötzlich heraus, muss ich plötzlich irgendwelche Sachen machen, die ich nicht will oder so. Also ist man da zurückhaltend, sag ich mal so. Ich kenne das sehr gut. Dann sehe ich aber, wenn ich in die Bibel reingucke, sehe ich Leute, die Jesus in die Nachfolge gerufen hatten, die kannten den kaum. Und Jesus hat die in die Nachfolge gerufen. Die waren noch nicht mal bekehrt. Die hatten noch nicht mal richtig verstanden, dass er der Messias ist. Das kam erst, während sie ihm nachfolgten. Das finde ich sehr interessant. Und ich glaube, wir sind alle irgendwie, sonst würden wir hier nicht sitzen, irgendwie unterwegs. Vielleicht sind wir noch gar nicht da, dass wir Jesus kennengelernt haben, aber irgendwie folgen wir schon irgendwie nach. Wir wollen ihn kennenlernen, vielleicht ein bisschen was erfahren, wir haben vielleicht was von anderen erfahren. Und wir sind schon sozusagen Nachfolger, ohne dass wir uns selber jemals so bezeichnen würden, vielleicht in der Anfangsphase. Und dann irgendwann kommt es zu dieser Entscheidung, dass das Vertrauen wächst und dass man mehr von dieser Lebenskontrolle sozusagen Jesus übergibt. Und man macht das vorsichtig und man macht das vielleicht Stück für Stück und so. Aber unterm Strich bleibt diese Wahrheit stehen. Wer sein Leben behalten will oder auch nur Teile davon, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um seines Namens willen, der wird das Leben gewinnen. Jesus sagt von sich, er ist das Leben, er ist die Wahrheit, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, genau. Und niemand kommt zum Vater, zu Gott selbst, außer durch ihn alleine. Und dieses Momentum von Jesus ist das Leben, heißt eigentlich, dass wir wirkliches Leben, nämlich in dem schöpferischen Gedanken Gottes, der uns gemacht hat zur Gemeinschaft mit ihm, nur in Jesus finden können und auf keinen anderen Weg. Ja, das mal so als kleiner Prolog. So, jetzt lese ich dann Sachen im Neuen Testament, in den Evangelien, wo die Jünger gerufen worden sind von Jesus und dann plötzlich ganz, ganz dolle Sachen passieren. Und dann gucke ich in mein Leben und sage, da ist aber noch eine Menge Luft nach oben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man so frustriert ist über dieses rein menschliche Christsein, nenne ich das mal so. Dieses, ja, ich glaube an Gott, ja, ich folge Jesus irgendwie, aber die Dinge, die im Neuen Testament, besonders in der Apostelgeschichte geschehen sind, die passieren nicht in meinem Leben. Oder wenn, dann mal hier, mal, und dann vor 10 Jahren, und vielleicht so, ja, also. Und ich habe wirklich so gedacht, wie funktioniert das mit der Nachfolge? Das ist unsere Frage heute. Wie ist das mit der Nachfolge? Ich kann mich gut erinnern, als ich ein kleiner Junge war, da hat mich das Wie auch immer interessiert. Und ich nehme jetzt ein Beispiel, das hat mit Glaube gar nichts zu tun, sondern ich hatte einen Wecker, der hatte zwei so Glocken und da war so ein Hammer dazwischen. Ihr kennt diese Wecker, die musste man so aufziehen und dann ganz lauten Klingelton. Und ich wollte partout rauskriegen, wie dieser Wecker funktioniert. Ja, mein Opa, der hat schon früher immer mir gesagt, dass man alles irgendwie ausprobieren sollte. Also der hat mich sehr früh in eine Haltung reingebracht wie, probier mal aus, guck mal, ne, mach mal. Oder er hat zum Beispiel auch immer gesagt, weißt du, man kann ja so doof sein wie, ich sag's jetzt nicht das Wort, aber man muss sich immer zu helfen wissen. So. Und dieses, man muss sich immer zu helfen wissen, hat sich ganz tief bei mir eingeprägt und ich habe so gedacht, ja, dann muss man auch Sachen ausprobieren. Wie soll man sich denn sonst zu helfen wissen, wenn man es nicht probiert? Also ich habe einen Schraubenzieher genommen und habe den Rückdeckel von diesem Wecker abgeschraubt. Also erst diese ganzen Stifte, da ist ja Zeitstift für die Uhr, für die Weckzeit, für Aufziehen, für den Klingel, Aufziehen für das Uhrwerk. Die Dinge alle abgezogen und dann mit einem Schraubenzieher die ganze Rückwand abgebaut und dann diese Rückwand abgemacht und ich gucke rein und ich sehe so gerade, wie dieser Wecker aufgebaut ist, da fliegen mir die Federn schon um die Ohren. Palim, palim, palim. Überall Federn und Einzelteile von dem Wecker in dem ganzen Zimmer. Und dann stand ich da. Wusste ich, wie dieser Wecker funktioniert? Nicht wirklich. Aber ich habe mich dafür interessiert, wie es funktioniert. Und diese Neugierde, ich glaube, dass das eine ganz wichtige Neugierde ist, auch in unserer Frage ist, wie ist unsere Beziehung zu Gott? Wie funktioniert das? Wie läuft das ab? Wie ist das, ihm nachzufolgen? Und wenn ihr in die Apostelgeschichte guckt, haben die Jünger sich ja die gleichen Fragen gestellt. Wie geht das eigentlich? Und ich denke mal, jeder von euch stellt sich irgendwie auch so die Fragen, dass da ein Zustand beschrieben wird, den man hier im täglichen Leben vielleicht nicht so erlebt. Und man fragt sich, wieso ist das so? Kann man das irgendwie erklären mit Ursache, Wirkung, Funktionalität oder sowas? Und wir stellen relativ schnell fest, wenn es um eine menschliche, zum Beispiel eine zwischenmenschliche Beziehung geht, dann funktioniert das nicht so wie eine Maschine oder wie ein Wecker oder sonst etwas. Dann spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Und deswegen ist das mit dem Wie nicht so einfach in der Nachfolge. Aber ich glaube trotzdem, dass die Bibel uns weiterhilft und uns zeigt, wie das denn so funktioniert. Ich denke, dass es auch diese Bereitschaft, Fehler zu machen in der Nachfolge, eine ganz wichtige Sache ist, nämlich was zu wagen. Das Wagen wird ein ganz wichtiges Moment sein, wo ich heute darauf eingehen werde. Aber bevor ich sage, wie es funktioniert, möchte ich vielleicht kurz erklären, worüber ich überhaupt rede. Was ist denn Nachfolge? Klar könnte man jetzt sagen, ja, Jesus sagt, ich bin hier, ich gehe dahin, du kommst mir hinterher, fertig, aus. Das ist Nachfolge. Aber das würde uns als Deutsche schon mal gar nicht gefallen, wie, das ist ja so widerspruchslos. So kann man denn gar nicht diskutieren über den Weg, kann man denn gar nicht debattieren darüber, welche Schritte wir als nächstes machen. Genau wie die Jünger damals. Fahrt ihr schon mal übers Wasser? Ja, aber Herr, nee, ich muss noch beten. Fahrt ihr schon mal? So, ne? Wieso, weshalb, warum, keine Ahnung. Sie hätten gerne diskutiert mit Jesus. Haben es auch manchmal gemacht, aber er hatte so seinen Plan. Also, was ist Nachfolge? Ich möchte mit einer Bibelstelle mal kurz anfangen. Die steht in Matthäus 4, Vers 19. Das ist die Berufungsgeschichte der ersten Jünger. Und zwar ist das, was Jesus zu Petrus und Jakobus sagt. Er sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und da sind drei Dinge drin, die sagen, was Nachfolge ist. Das erste, nenne ich mal, ist das Hirn. Das Hirn, das Nachdenken, das Entscheiden. Das erste ist das Hirn. Und das Hirn bezieht sich auf die Aussage, komm, folge mir. Da wird eine Entscheidung abgerufen. Die Jünger sitzen da mit ihren Netzen und sie werden gebeten, ihre Netze zu verlassen und zu folgen. Jesus zu folgen, den sie gar nicht so richtig kannten, wie ich schon gesagt habe. Die haben von ihm gehört und gesehen und irgendwie, aber irgendwie Zimmermann und so, sie wussten noch nicht so genau. Ist aufgetreten wie ein Rabbi, wie ein Lehrer, aber sie wussten nicht so genau. Okay, das war das Erste. Sie mussten sich entscheiden, folgen sie ihm oder folgen sie ihm nicht. Ja? Also, Nachfolge bedeutet als Erstes eine Entscheidung zu treffen, ich will diesem Jesus nachfolgen. Das ist das Allererste. Das Zweite ist, dass Jesus sagt, ich will euch zu etwas machen, in diesem Fall zu Menschenfischern, aber er will ja noch viel mehr mit uns machen. Auf jeden Fall will Gott etwas mit uns machen, während wir ihm nachfolgen. Und das fängt schon an, wenn man Jesus noch gar nicht so richtig kennt. Dann ist er schon dabei, uns zu verändern. Und Jüngerschaft bedeutet, die Bereitschaft zu haben, dass Gott uns verändert. Während wir mit ihm unterwegs sind, bleiben wir nicht dieselben. Wenn wir dieselben bleiben wollen, die wir sind, können wir Jesus nicht nachfolgen. Geht nicht. Diese Bereitschaft, komm, ich will aus dir etwas machen, das zuzulassen, das ist sozusagen dieses Herz, was ich ihm gebe. Ich sage, erlaube ich dir, darfst du, mach. Und das Dritte, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also Gott hat einen Plan für dein und mein Leben. Das ist übrigens das, was mich am Anfang total fasziniert hat, als mir das erste Mal erklärt worden ist. Gott ist lebendig, Gott ist eine Person, Gott hat Gedanken für dein Leben und er hat eine gute Absicht mit deinem Leben. Der will dich gebrauchen für andere Menschen. Der hat was mit dir vor. Und das hat mich total fasziniert und auch fand ich sehr attraktiv. Das nenne ich mal die Hand. Das ist das Handeln sozusagen. Ein Jünger handelt wie sein Meister. Also die Jünger haben hinterher das fortgesetzt, was Jesus zu seinen Lebzeiten, als er Mensch auf der Erde war, getan hat. Das haben die Jünger fortgesetzt. In gleicher Weise. So, jetzt wissen wir, was Nachfolge ist. Nachfolge ist eine Entscheidung. Nachfolge ist eine Bereitschaft, sein Herz verändern zu lassen. Nachfolge ist, dass man sich verhält wie der Meister. Und das alles kann nur in einer einzigen Sache passieren, wenn wir nah bei Jesus sind. An anderer Stelle heißt es, Jesus rief die Jünger, bei sich zu sein. Die sollten nichts leisten, die sollten nichts in erster Linie tun oder machen, die sollten bei ihm sein. Und in dieser Gegenwart von ihm selber passierte diese Veränderung, passierte dieses Lernen von den Dingen, dieses Abschauen, dieses Lernen eben. Jetzt ist das ja so, dass man sagen kann, es gibt Schüler und Lehrer. Und Schüler und Lehrer stehen in so einem Verhältnis, dass der Schüler erkennen will, was der Lehrer weiß. So sozusagen, der Schüler will wissen, was der Lehrer weiß. Ja. Wissenstransfer. Bei einem Jünger ist das anders. Bei einem Jünger und einem Meister ist das anders. Da geht es nicht nur darum, dass man versteht, was erklärt wird. Da geht es jetzt auch in dieser Predigt nicht rum, dass ihr nur versteht, was erklärt wird. Sondern da geht es darum, dass man handelt hinterher, wie der Meister handelt. Also nicht nur hier, sondern hier. Handeln. Nicht nur wissen, sondern handeln. Ich möchte mit uns in einen Text reingehen, hier habe ich nochmal zusammengefasst. Nachfolge bedeutet, Jesus zu vertrauen, ihm ähnlich zu werden und zu tun, was er tat. Und da sind wir ja eigentlich an dem springenden Punkt, wie das so funktioniert. Und dazu habe ich eine Bibelstelle mitgebracht, die lesen wir mal gemeinsam. Und zwar ist die aus Apostelgeschichte 3, 1 bis 10, hier nach der neuen Genfer Übersetzung. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittaggebets gingen Petrus und Johannes wie immer zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den Innenhof oder in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Ja, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dieses zu verstehen, was damals passiert ist und welche Bewandtnis das für uns heute hat in der Nachfolge dir gegenüber. Schenk du Gnade, dass dein Wort in unser Herz fällt und dass du durch deinen Heiligen Geist es uns nahe bringst. Amen. Okay. Ich habe Folgendes vor. Ich möchte gerne 5 Punkte sagen, die das Wie beantworten. Das erste ist die Wahrnehmung. Das zweite ist das Potenzial. Das dritte ist die Inspiration. Das vierte die Glaubenstat. Und das fünfte die Wirkung. Und ich habe Folgendes vor. Am Freitag hatten wir Gebetsabend in Reken. Ich möchte die Predigt hier mal anders machen als sonst. Und zwar haben wir an diesem Gebetsabend so ein bisschen so an einer Bibelstelle entlang gebetet. Und das möchte ich mit dieser Bibelstelle eigentlich auch machen. Ich möchte gerne nach jedem Block, den ihr da oben seht, also nach dem ersten, nach Wahrnehmung, möchte ich mit uns beten. Und nach dem zweiten möchte ich auch mit uns beten. Und nach dem dritten auch und nach dem vierten auch und nach dem fünften auch. Also so, dass diese Predigt immer unterbrochen wird von Gebet. Kommt ihr klar damit? Seid ihr dabei, weil ich hätte euch gerne dabei. Ja, ich habe das nicht, mache das jetzt nicht hier, weil mir das so viel Spaß macht, sondern ich möchte das gerne mit euch gemeinsam tun. Es macht auch Spaß, ja. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Schauen wir mal das Erste. Das ist die Wahrnehmung. Da heißt es, und als er Paulus und Johannes sah, als sie durch die Tür gehen wollten, da bat er sie, ihnen etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Wahrnehmung. Als ich den Text gelesen habe, da habe ich gedacht, da steht erstens drin, dass sie wie immer in den Tempel gegangen sind. Oder andere Übersetzung, nach ihrer Sitte. Die waren das gewohnt, zu diesem Gebet in den Tempel zu gehen. Das war für die normal. Und dann steht da, dass wie immer dieser Bettler dahin getragen worden ist. Und dann rechne ich eins und eins zusammen und sage mir, diese Begebenheit muss es schon hunderte Male vorher gegeben haben, dass die an diesem Bettler vorbei in den Tempel gegangen sind. Wieso ist da nichts passiert? Wahrnehmung. Wahrnehmung. Ich glaube, wir können sehr abgelenkt unser Leben leben oder wir können sehr wach unser Leben leben. In der Wahrnehmung der Dinge, die uns geschehen, ein Sensus dafür haben, wo Gott unterwegs ist. Über das Sichtbare, das Oberflächliche hinaus, das Tiefe, die Absicht Gottes zu sehen in Situationen. Die kommen jetzt diesmal da an diesem Bettler vorbei. Und er bittet sie wie immer wahrscheinlich um etwas. Und jetzt guckt Petrus und Johannes, sie gucken ihn an. Und dieser Blick, diese Aufmerksamkeit ist eine andere, diese Wahrnehmung ist eine andere als sonst. Ich weiß nicht, ob da sofort das Wirken des Heiligen Geistes da war, dass die wussten, so jetzt, heute ist irgendwas anders. Heute ist irgendwas anders. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das irgendwas in ihrem Inneren war, was sie diesmal hat nicht vorbeigehen lassen. Oder vielleicht haben sie ihm auch was gegeben. Ich weiß es ja nicht. Fakt ist auf jeden Fall, diesmal sind sie stehen geblieben und haben ihn angeschaut und haben plötzlich mehrere Sachen wahrgenommen. Das erste ist, sie haben tiefer reingeguckt als vorher. Sie haben gesehen sein Leid. Sie haben gesehen den Notstand, der da ist. Aber sie haben auch einen Blick von Gott gehabt, was geht. Sie waren von der Wahrnehmung her connected mit Jesus, connected mit Gott, über den Heiligen Geist. Sie wussten, heute geht was. Gott ist da. Hier geht was. Und sie blickten ihn aufmerksam an. Das Zweite, also sie waren ansprechbar, sie waren aufmerksam, sie suchten die Begegnung, sie wollten wirklich helfen. Also das ist eine ganz andere innere Spannung, einer Not zu begegnen, als die Not fällt einem so vor die Füße und man latscht so dran vorbei. Da passte ganz vieles zusammen. Und ich glaube, dass das ein wesentliches Wie der Nachfolge ist, in der Wahrnehmung mit Gott zu rechnen. Indem wir durch diese Welt gehen, Menschen begegnen und denken, hast du was vor Gott? Hast du da einen Plan? Bist du da gerade dabei, was tun zu wollen? Habe ich eine Aufgabe da drin? Dass wir anders sensibilisiert sind in dieser Welt. Das ist ein wesentlicher Punkt der Nachfolge. Und ich würde jetzt gerne beten, dass wir uns erstmal Gott, dass wir erstmal Gott dafür danken, dass er uns diese Sensibilität geben kann, dass er in Situationen drin ist. Er ist allgegenwärtig, er ist ja nicht irgendwie mal mehr oder weniger da, das nicht. Aber unsere Wahrnehmung flackert so oder schwankt so. Und mein Gebet ist es, dass uns diese geistlichen Augen geöffnet werden für seine Gegenwart in unserem normalen Lebensalltag. Und dann möchte ich euch gern zu einladen. Und wenn vielleicht der eine oder andere diese Bitte mitteilt, dann sprecht sie ruhig laut aus. Ja? Vater, ich danke dir dafür, dass du uns in deine Nachfolge rufst. Und auch das gilt schon dann, wenn wir noch gar nicht so richtig wissen, wo uns das hinführt. Aber du willst uns die Augen öffnen. Und du willst uns deinen Blick geben der Realität von Menschen, von ihren Nöten, von ihren Bedürfnissen. Und ich bete wirklich darum, dass wir sensibilisiert werden durch dich, dass wir durch diese Welt laufen mit einer großen Wachsamkeit und einer großen Erwartung, dass du wirken willst, auch durch uns und mit uns. Der zweite Punkt ist das Potenzial. Was ich habe, das gebe ich dir. Jesus hatte den Jüngern was zugesprochen. Und die Situation, die wir hier erleben, die ist ja auch nach Pfingsten da. Das heißt, sein Versprechen ist eingehalten worden, dass er ihnen den Heiligen Geist gesendet hat. Aber die Sendung war auch vorher klar. Ja? Jesus hatte von sich selber gesagt, dass der Geist des Herrn auf ihm ruht und so weiter. Und er hat gesagt, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Also die Sendung war irgendwie klar, die Kraft kam zu Pfingsten. Die Möglichkeit, das Potenzial, Gottes Gegenwart in großer Kraft in ihrem Leben, das kam zu Pfingsten. Und Petrus und Johannes wussten von diesem Potenzial. Petrus hatte Pfingsten das erste Mal gepredigt, auf eine Art und Weise, so hatte der noch nie gepredigt. Und 5000 Leute haben ihr Leben Jesus gegeben. Und der hatte eine Vorstellung davon, was es heißt, wenn Gott wirkt, wenn Gott wirklich eingreift, rettet und befreit. Und mit diesem Potenzial ist er zum Gebet gegangen. Mit diesem Potenzial sind die in den Tempel gegangen. Und ich glaube, dass ein ganz wichtiger Aspekt der Nachfolge für uns auch ist, zu wissen, dass wir, wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, wenn Gott mit uns ist, dass wir Dinge tun können, die wir rein menschlich nicht tun können. Das heißt, wir schöpfen aus einer Ressource, sage ich jetzt mal, aus einem Pool von Möglichkeiten, der ist viel, viel größer als das, was wir je aus eigener Kraft irgendwie tun könnten. Und das wussten Petrus und Johannes. Und deswegen auch diese Kühnheit, auf den Bettler zuzugehen und zu sagen, ich habe kein Geld, ich habe kein Gold, ich habe keine Silber, aber ich habe was und ich weiß, dass ich was habe. Und ich weiß, dass ich es jetzt habe. Wie gesagt, warum das die Tage vorher nicht der Fall war oder die Wochen vorher, weiß ich nicht. Aber in dem Moment wusste Petrus, jetzt habe ich was. Und das war ja auch kurz nach Pfingsten. Das heißt, sein Potenzialbewusstsein von dem, was Gott in ihn hineingelegt hat an Möglichkeiten, war neu und war da. Und dann hat er gesagt, das, was ich habe, und ich weiß, ich habe Christus im Herzen und ich weiß, da ist alles möglich, das gebe ich dir. Also, steh auf und geh. Ich glaube, das ist so wichtig, dass unser Vertrauen in der Nachfolge zu Jesus wächst. Und deswegen, ich glaube, das wächst ja sowieso nur, wenn wir nahe bei ihm bleiben. Unser Vertrauen in Jesus, dass er dieses Potenzial in uns, Dinge zu tun, die wir bis jetzt nie getan haben, dieses Potenzial, diesen Glauben, den will er in uns wachsen lassen, den will er in uns reifen lassen. Und da spricht er uns eine Menge Sachen zu durch sein Wort. Und dann führt er uns in konkrete Alltagssituationen, wo sozusagen die Nagelprobe ist. Da ist der Test. Ist dein Glaube jetzt schon so weit, dass du in diesem Moment tust, was ich dir sage? Und ich glaube, das ist keine Anklagefrage von wegen Gehorsam oder nicht Gehorsam, sondern vielmehr ist, vertraue ich, dass Gott mit mir ist und durch mich wirkt. Ich habe die Geschichte oft erzählt und ich erzähle sie immer wieder. Ein großes Scheitern von mir, was mir nachhaltig im Kopf geblieben ist. Ich habe in Bochum studiert und ich habe in einer Pause vorm Aldi gestanden mit meinem Auto und habe in meinem Auto ein bisschen Bibel gelesen und gebetet. Und eine Frau kommt aus dem Aldi, total bepackt mit Tüten und so weiter und setzt sich direkt vor meinem Auto, da war so ein Pöller, dass man da nicht parken konnte, setzte sich auf diesen Pöller. Und da war eine Fußgängerampel rüber zu der Insel, wo die Straßenbahn damals noch fuhr. Und sie setzte sich dahin und ich merkte, wie Gott so zu mir sagt, geh zu dieser Frau hin und sag ihr, dass ich sie lieb habe. Boah, Mann, kannst du doch nicht machen. Herr, mach das nicht mit mir. Nein, ich traue mich nicht. Was soll die denn denken? Ich meine, ich bin ein wildfremder Mensch. Komm mal einfach hin und erzähle ihr sowas. Okay, und ich ringe da so mit mir und kämpfe damit so mit ihr. Und die bleibt tatsächlich da sitzen. Die hätte ja auch sagen können, so, jetzt genug ausgeruht, ab die Post, weiter. Die ist da sitzen geblieben. Und dann fuhr ein Auto neben mir an die Fußgängerampel. Dann war die Ampel wieder rot für die Autos. Aber sie blieb immer noch da sitzen, obwohl ihre Ampelphase grün war. Die Frau, die sah auch schon so kaputt, die Frau, die sah auch schon so kaputt aus und so fertig. Und dann fuhr ein Auto an dieser Ampel und ich gucke auf das Nummernschild und auf dem Nummernschild steht Bochum LD. Und wer Englisch kann, weiß, dass B-O-L-D bold heißt. Und bold heißt so viel wie kühn, Kühnheit, richtig, Ian? Ja. So, be bold and be courageous. Sei mutig, sei stark und sei mutig, ist Josua gesagt worden. Und ich wusste, Gott, rede zu mir durch ein Nummernschild. Krieg den Hintern hoch, geh zu der Frau. Tu, was ich gesagt habe. Und ich habe gerungen. Und schlussendlich, die Geschichte ist nicht positiv ausgegangen. Ich habe es versammelt. Ich habe es nicht getan. Aber eins weiß ich, Gott schenkt solche Momente. Die erleben wir nicht jeden Tag, weiß ich auch. Erleben wir nicht jeden Tag. Aber wenn sie denn da sind, wissen wir um unser Potenzial? Wissen wir darum, dass Gott in uns Dinge tun kann? Und was hätte denn passieren können mit dieser Frau? Ich habe mich hinterher so geärgert. Ey. Was hätte denn sein? Ja gut, sie hätte mich vielleicht irgendwie abfällig beurteilen können, aber ich hätte meinen Job erledigt. Alles wäre gut gewesen. Ne? Und ich hätte mich gut gefühlt dabei, weil ich Jesus gehorcht hätte. Also alles wäre besser gewesen, als da im Auto sitzen zu bleiben. Egal. Aber wisst ihr, das sind diese Momente im Leben, wo man in einer normalen, alltäglichen Situation, das kann euch an der Kasse passieren irgendwo oder beim Bäcker oder dann kommt ein anderer Kunde oder was weiß ich, man hilft hier, man hilft da, man guckt. Man ist aufmerksam unterwegs und weiß um dieses Potenzial. Und was wichtig ist, ist, glaube ich, dass diese absolute Ehrlichkeit da ist und man jetzt nicht sozusagen, gut, kann Jesus auch mit umgehen, wenn man so übers Ziel hinausspringt. So glaubensmäßig, so nach dem Motto, glaubensmäßig fühle ich mich so und dann stelle ich in der Situation fest, ich bin aber eigentlich ein Zwerg. Eigentlich ist da gar nicht so viel. Und damit ehrlich umzugehen und auch in der Beziehung zu Jesus ehrlich damit zu sein und sagen, so wie der Mann, der zu Jesus gekommen ist, hat gesagt, ja, ich will ja glauben, aber hilf mir in meinem Unglauben. Hilf mir doch. Das ist die Beziehung zwischen Jünger und Meister. Im Gespräch sein, in der Nähe sein, nicht weglaufen, wenn was nicht klappt. Nicht meinen, man kann es besser, sondern nah beim Meister zu bleiben. Und dann wächst der Glaube an dieses Potenzial. So wie Petrus gesagt hat, ich habe kein Geld, ich habe kein Silber, ich habe kein Gold, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Und jetzt würde ich gerne dafür beten, dass Gott uns zunehmend mit dieser Klarheit erfüllt, was wir für ein Potenzial in ihm haben. Seid ihr dabei? Und wie gesagt, das Angebot steht. Ich lasse immer ein bisschen Luft, dass auch noch einer reinbeten kann, wer das gerne möchte. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns mit allem, was notwendig ist, beschenkst. Du bist ein Gott, der gerne gibt. Du bist ein Gott, der reichlich gibt. Du bist vor allen Dingen ein Gott, der einen nicht in irgendeiner Situation hängen lässt, sondern du bist immer nah, du bist immer da. Ich danke dir dafür. Und ich bete darum, dass du uns mit Klarheit beschenkst, womit du uns was du uns gegeben hast an Potenzial, was in dir verborgen ist, was wir gebrauchen dürfen, was wir einsetzen dürfen. Öffne unsere Augen, damit wir es dann letztendlich auch nutzen und weitergeben. Der dritte Punkt, der hier wichtig ist für die Nachfolge, ist, mir ist kein besserer Name eingefallen, Inspiration. Petrus sagt zu dem Gelähmten, stehe auf im Namen Jesus, im Namen Jesus. Im Namen Jesus heißt so viel wie nicht in meinem Namen. Im Namen Jesus heißt so viel wie nicht nach meiner Idee. Im Namen Jesus heißt nicht in meiner Kraft. Oder heißt nicht in meiner Kraft, sondern heißt in seiner Kraft. Mit diesem Glauben zu wissen, welches Potenzial Gott in uns hineingelegt hat, gehört eben auch das Bewusstsein, dass man selber eigentlich nichts zu bieten hat. Das geht Hand in Hand. Wie heißt das an einer Stelle? Bin ich schwach, bist du stark? So, das, beides Realität. Beides ist Realität. Unsere Unmöglichkeiten sind seine Möglichkeiten. Das gehört unabdingbar zusammen. Ich kann nicht gleichzeitig stark sein und Gott kann in mir stark sein, wenn ich in mir selber stark meine zu sein. Sondern Gott gibt den Demütigen Gnade, denen, die sagen, wenn ich wirklich ehrlich bin mit mir, dann kann ich die Dinge, die das Reich Gottes anbetreffen, in keinster Weise irgendwie realisieren. Ich brauche Gott. Gott muss es selbst tun. Natürlich darf er mich gebrauchen, aber das ist echt Gnade, wenn Gott da was schenkt an Potenzial, was man weiterzugeben hat. Die zweite Sache ist die, im Namen Jesus drückt aus, dass der Petrus und der Johannes Folgendes verstanden hatten. Die haben verstanden, dass sie beauftragt waren. Im Namen Jesus ist, ich bin beauftragt von Jesus. Jesus hat mich gesendet. So wie der Vater Jesus gesendet hat, hat Jesus uns gesendet. So, jetzt sind wir in seinem Namen unterwegs. Das heißt, das ist wie so ein Botschafter aus einem anderen Land, der in diesem Land lebt. So sind wir Botschafter an Christi Stadt. Wir sind beauftragt in dieser Welt, das, was eigentlich im Himmel real ist, das zu verkündigen, das zu tun. So kommt Himmel auf die Erde. So kommt das Reich Gottes in diese Welt, weil wir Botschafter sind. Wir haben die Aufgabe, im Namen Jesu zu leben und zu handeln. Je mehr, je besser. Je öfter, je besser. Also auch bei den ganz alltäglichen Dingen. Beim Abwaschen, im Namen Jesu. Beim zur Toilette gehen, im Namen Jesu. Wir sind hier, wir leben um Jesu Willen auf dieser Welt. Und umso mehr natürlich in seinem Auftrag, hinzugehen zu den Menschen zu dienen, im Namen Jesu. Ja? Letztendlich bedeutet, im Namen Jesus unterwegs zu sein, eben auch nicht die Ehre für sich zu nehmen. Sondern wenn etwas gelingt, auch wirklich Gott die Ehre zu überlassen und zu sagen, du hast gegeben und dir gebe ich es zurück, sozusagen. Du hast mich beschenkt, damit was erleben zu dürfen, was mir ohne dir nie widerfahren wäre und jetzt gebe ich dir die Ehre dafür zurück. Das ist auch im Namen Jesus unterwegs zu sein. Und auch da möchte ich wieder eine Zeit haben, wo wir kurz beten und Jesus dafür danken, dass er uns vertraut. Der vertraut uns, der sendet uns ja in einem bestimmten Vertrauen. Der traut uns ja was zu, sonst würden wir ja nicht seine Botschafter sein. Habt ihr mal drüber nachgedacht, welches Risiko Gott eingeht, uns zu benutzen? Aber er macht das. Er macht das ganz bewusst und extra. Vater, und dafür möchte ich dir danken, dass du uns wirklich vertraust. Du vertraust uns. Du vertraust uns dein Reich an. Du gibst uns ein Erbe, du vertraust uns die Menschen an, du vertraust uns diese Welt an. Wir sollen da herrschen drin, wir sollen wie in der Schöpfung, sollen wir gestalterisch unterwegs sein, kreativ. Und du vertraust uns da drin. Und dafür danke ich dir, Herr. Und ich bete so darum, dass du uns mit dieser Bedeutsamkeit in deinem Namen unterwegs, dass du uns das lehrst immer mehr und dass wir immer mehr wachsen in dieser Befähigung, uns als Beauftragte und als Botschafter für dich zu verstehen, Herr. Jetzt kommt eine interessante Stelle. Er nahm ihn bei der Hand. Ich habe mich immer gefragt, Petrus hatte den Glauben, Petrus wusste um das Potenzial, Petrus wusste, dass er im Namen Jesu unterwegs war. Er hat ihm gesagt, steh auf und geh. Wieso hat er ihm die Hand gegeben? Der hätte doch aufstehen können. War doch alles geklärt. Warum ist er nicht aufgestanden? Wieso hat er ihm die Hand gereicht? Wieso hat er ihm die Hand gereicht? War das jetzt doch ein bisschen Unglaube bei dem Petrus? Ich glaube zwar, dass Gott dich heilt, aber ich helfe trotzdem so ein bisschen. Oder wieso hat er ihm die Hand gegeben? Ich glaube aus zwei Gründen. Erstens, er hat seinem Glauben Ausdruck verliehen. Der Jakobus sagt in seinem Brief, Glaube, der nicht einen Ausdruck findet in einer Handlung, ist Selbstbetrug, ist tot, ist Quatsch, ist kein Glaube, ist nur Gerede. Glaube braucht eine Handlung, Glaube braucht eine Tat. Und die Tat, die den Glauben zum Ausdruck gebracht hat, das war keine Tat des Unglaubens, das war eine Tat des Glaubens, dem aufzuhelfen. Der Petrus hat das wirklich geglaubt, dass Jesus den gesund macht. Und deswegen hat er ihm die Hand gereicht. Das war sein Ausdruck des Glaubens. Und das andere ist, dass er den Glauben des Gelähmten gestärkt hat dadurch. Dadurch, dass er gezeigt hat, hier, das funktioniert, ich helfe dir auf, ist in dem eine Hoffnung gewachsen. Ist in sein Glauben ebenfalls gestärkt worden. Wenn er mir nicht glaubt, lesen wir den Text nochmal, da steht drin, in dem Moment, wo Petrus ihm die Hand gibt, wurden seine Knöchel fest, konnte er stehen. In dem Moment, wo Petrus ihm aufgeholfen hat, da passierte das Wunder. Während des Handelns passierte das Wunder, nicht vorher. Der war nicht gesund, als Petrus gesagt hat, im Namen Jesu steh auf und geh. Da war er noch nicht gesund. Der wurde gesund, als er ihm aufgeholfen hat. So steht das im Text. Das finde ich sehr interessant. Weil wir nämlich gerne immer vorher die Sicherheit hätten, weil wir dann nämlich schon mal das Handeln, dass das einfacher wäre. Aber so funktioniert das nicht mit dem Glaubens, mit der Glaubenstat. Ja? Ein Petrus wusste nicht, ob das Wasser hält, so richtig. Aber der hat es dann gemerkt, als er dann rausgegangen ist. Ja? Es ist immer so, dass die Glaubenstat sozusagen auch dieser Punkt ist, in dem Gott handelt. In der Tat selber handelt Gott. Er nahm ihn bei der Hand. Das war ein Ausdruck seines Glaubens. Und ich will das mal übertragen nehmen. Wir müssen Menschen, die in Not sind, bei der Hand nehmen. Das ist auch ein bisschen dieses, ja, es ist ein Glaubensausdruck, aber es ist auch ein bisschen dieses, nenne ich mal im Evangelium, dieses diakonische Element. Es ist dieses Momentum von Botschaft, von Verkündigung, von Zuspruch und gleichzeitig aber auch von aktiver Hilfe. Das geht Hand in Hand. Das macht der Petrus beides. Er spricht ihm die Heilung zu und er hilft ihm auf. Und der wusste, warum er das so macht. Der hat Jesus gesehen. Da waren 5000 Menschen, die hatten Hunger. Und die hatten nur so ein paar Brot und ein paar Fische. Und Jesus hat gesagt, bringt mal her. Dann hat er das Brot gebrochen, hat er gebetet dafür und dann hat er es den Jüngern gegeben und hat gesagt, verteilt mal. Wo hat denn die Brotvermehrung stattgefunden? Während des Verteilens. Nicht vorher. Jesus hat nicht das Brot gebrochen, plötzlich, boom, Berge von Brot. So war das nicht. Das passierte, by the way, während des Handelns. Ja, und der Petrus, der war dabei, der wusste das. Jesus hat an einer Stelle, also da hatte Jesus ja vorher gelehrt. Er hatte gelehrt, ich bin das Brot des Lebens. Und dann hat er die Leute gesättigt. Wort und Tat, identisch. Oder Lazarus war gestorben. Und Jesus geht dahin und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann weckt er den Lazarus von Tod auf. Wort und Tat, deckungsgleich. Und deswegen wusste der Petrus, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was ich zu diesemjenigen sage und was ich mit dem mache. Da gibt es einen Zusammenhang. Und das muss deckungsgleich sein. Also, wenn ich glaube, wenn ich wirklich glaube, dass Jesus den gesund macht, komm auf, dann helfe ich dir. Und so hat er ihm konkret aufgeholfen. Und ich glaube, in unserer Nachfolge wird es wirklich diese Momente geben, ich habe euch einen aus meinem Leben erzählt, wo ich gescheitert bin, wo wir herausgefordert sind, ein Wagnis einzugehen, einen Schritt des Glaubens zu machen. Ein bisschen auf Leute zuzugehen, die fremd sind, dann ist mir jetzt sozusagen, fällt mir jetzt leicht, damals war ich viel, viel jünger. Oder ich weiß auch noch, wo mein Opa im Sterben lag und ich irgendwie wusste, so, ich soll ihm irgendwie das Evangelium sagen. Ich war völlig überfordert damit. Klar, man wächst ja auch da drin, aber trotzdem wird es immer wieder dieses Moment geben, dass der nächste Schritt ein größer ist als das, was man bis jetzt meinte zu schaffen. Wisst ihr, was ich meine? Sonst ist nämlich kein Wachstum da, wenn ich immer nur in dem herausgefordert bin, was ich sowieso kann. Das ist ja einfach. Der Glaube wird ja getestet mit Dingen, die größer sind als das, was bis jetzt da war. Also, und diese Momente, wenn wir in der Nachfolge sind und bleiben, werden immer wieder auftreten, wo wir ins Risiko gehen müssen, wo wir Gottes übernatürliches Leben während des Handelns erleben können. Und ich sehne mich wirklich danach. Ich möchte gerne da viel, viel mehr erleben, mit Gott unterwegs zu sein, auch in diesem Bereich, der nicht nur menschlich machbar ist. Und da würde ich jetzt gerne auch noch eine Gebetszeit für einschieben und Gott für diese unendlich große Macht danken, die in ihm personifiziert ist. Bei ihm ist alles möglich. Alles ist möglich. Herr, ich preise dich dafür, dass du ein Gott der Macht bist, der Kraft, ein Gott, und das gepaart mit Liebe. Herr, was ist alles möglich? Alles ist möglich bei dir, Herr. Und auch für unser Leben, wir dürfen wirklich nicht nur hoffen, sondern wir dürfen davon ausgehen, dass wenn du uns gebrauchst, mit deinen Möglichkeiten alles möglich ist. Dafür danke ich dir, Herr. Danke, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass wir in diesen Momenten von Herausforderungen, in die du uns führen wirst, dass du uns da niemals alleine lässt und wir uns auch nicht alleine fühlen müssen. Und ich bete, dass du uns Mut schenkst, dann diese Glaubensschritte zu gehen, diese Glaubenstaten zu tun, damit wir deine Wunder und dein Wirken tatsächlich auch erleben in unserem Leben, Herr. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, der Wirkung. Da heißt es, und er sprang auf und lobte Gott, rannte umher und lobte Gott. Ich finde interessant, dass Petrus und Johannes keine Rolle mehr spielten. Die sind mit dem zusammen in den Tempel gegangen und dann war das Thema irgendwie gelaufen. Hinterher haben sie Stress gekriegt deswegen. Aber wer da rumsprang und Gott lobte, das war der Gehalte. Das waren nicht Johannes und Petrus. Dürfen wir uns trotzdem freuen, wenn Gott uns so gebraucht? Natürlich, selbstverständlich. Aber es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns. Es geht um denjenigen, der in Not ist und um die Herrlichkeit Gottes und dass er die Ehre kriegt. Ich bin ziemlich sicher, dass Petrus und Johannes so einerseits wussten, was passiert, aber andererseits doch auch irgendwie überrascht waren. Also ich glaube, beides ist der Fall. Wenn wir Gott handeln sehen, dann ist das trotzdem immer noch irgendwie was Besonderes. Ja? Aber worum es wirklich geht, dass ein Mensch eine reale Lebensverbesserung erlebt hat. Da gab es ein Vorher, ein Gotteswirken und ein Nachher. Und das Vorher hat sich vom Nachher unterschieden. Und zwar sehr. Und je größer der Unterschied, desto mehr reden wir von einem Wunder. Es gibt ganz viele Dinge in unserem Leben, wo wir sagen könnten, da gibt es ein Vorher, da gibt es ein Handeln Gottes und da gibt es ein Nachher. Da ist der Unterschied nicht so groß. Und es ist trotzdem Gottes Handeln. Wertschätzen wir diese Momente, wo Gott in unserem Leben wirkt und in den kleinen Punkten an uns arbeitet und uns verändert, wie wir am Anfang gehört haben, dass er dabei ist, unser Herz zu verändern, unsere Haltung, unser Denken, unser Fühlen. Ich finde das wichtig, dass wir, wenn wir von Glaubenserfahrungen sprechen, wir ein Vorher, ein Handeln Gottes und ein Nachher erkennen. Und nicht irgendwelche Sachen da irgendwie zusammen konstruieren. Lass uns ehrlich sein damit. Und wenn es kein Vorher und kein Nachher gibt und kein Handeln Gottes gibt, sollen wir auch keins konstruieren. Ja? Aber wenn es das gibt, dann sollen wir davon sprechen. Dann soll die Wirkung soll bekannt gemacht werden. Die Wirkung soll dazu führen, dass gesprungen und gelobt wird. Ich möchte uns echt einladen, viel mehr die, und wenn es auch nur dieses kleine Vorher, Nachher gibt, egal, aber wenn da ein Handeln Gottes drin ist, bitte Leute. Ich war heute bei der Martha, ich habe heute die Martha besucht, haben lange gesprochen. Und wir haben so ein bisschen wie es früher war und so weiter mit Osterfeld und der anderen Gemeinde und so weiter. Und Martha hat viel von ihrem Leben erzählt und hat erzählt, wie Gott zu ihr gesprochen hat und wie Sachen passiert sind und hat so sprudelte so von Gottes Handeln in ihrem Leben. Und das war sowas von inspirierend. Danke. Das war richtig, richtig inspirierend. Und ich kann euch nur empfehlen, setzt euch mal mit den älteren Geschwistern zusammen und tauscht euch mal aus, was die so mit Jesus erlebt haben im Leben. Das ist sehr inspirierend. Es gibt Vorher, es gibt ein Handeln Gottes und es gibt ein Nachher. Lasst uns diese Dinge gegenseitig erzählen. Ein Grund, wieso wir in Kleingruppen zusammen sind, dass wir genau das tun. Gibt es ein Vorher? Sind wir noch in diesem Vorher? Brauchen wir ein Handeln Gottes, damit es ein Nachher gibt? Sind wir in einem Nachher? Gab es ein Handeln Gottes? Erkennen wir einen Unterschied zu einem Vorher? Wir müssen das mitteilen einander. Das ist der Sinn und Zweck, warum wir uns treffen, um Gott die Ehre zu geben, in dem, was er getan hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen vorher und nachher. Ich möchte uns auch ermutigen, jede Wirkung Gott zuzuordnen. Das ist jetzt bei dem Kranken, der geheilt worden ist, natürlich eine besondere Sache. Aber es gibt so viele andere Wirkungen, wo Friede reinkommt, wo plötzlich Gewissheit entsteht, wo Trost da ist, wo es gibt so viele seelische Momente, wo Gott reinhandelt. Es gibt körperliche Momente, wo Gott reinhandelt. Es gibt geistliche Momente, wo Gott reinhandelt, wo unser Vertrauen plötzlich wieder auf ein anderes Niveau kommt. Was weiß ich warum. Es ist Gottes Wirken. Und lasst uns das immer ihm zuordnen und ihm die Ehre dafür geben. Und da möchte ich jetzt zum letzten Punkt nochmal für beten. Herr, ich bitte dich, dass wir erkennen, alle guten Gaben kommen von dir, von dem Vater des Lichts, bei dem kein Wandel ist und kein Schatten, keine Finsternis, sondern nur Licht. Und ich möchte dich bitten, dass wir jede Wirkung, die wir in unserem Leben erkennen, auch dir wirklich zuordnen. Nicht dem Zufall, nicht den Umständen, nicht den anderen Menschen oder was auch immer, sondern dass wir es dir zuordnen, wenn du wirkst, wenn es ein Vorher gibt, ein Handeln von dir und ein Nachher, was besser ist als vorher. Lass uns erkennen, dass du der Geber jeder guten Gabe bist. Und ich möchte dich auch bitten, dass wir es einander mitteilen und uns miteinander freuen können und dir die Ehre und den Lob dafür bringen. Ja, was willst du jetzt machen mit dem Gehörten? Hast du eine Idee, Helga, für dich? Dann komm mal bitte nach vorne, damit das alle hören können. Haben wir das Mikrofon irgendwo? Das Mikrofon?
Allerneuesten Geschichte. Ich bin am
ist das an?
Mittwochabend.
Kann man Sie hören?
Ja.
Okay.
Am Mittwochabend von Gimbach, vom Kinderheim nach Sibiu mit dem Bus gefahren, um zu vermeiden, dass mitten in der Nacht jemand von den Mitarbeitern mich da 200 Kilometer weiterbringen musste. Mein Flieger ging morgens um 7, also ich sollte um 5:30 am Flughafen sein. Das hätte geheißen, dass jemand um 3 mich hätte losfahren können. Ich hatte die Telefonnummer, es war ein preiswertes Hotel gebucht in der Nähe vom Flughafen. Ich hatte die Telefonnummer von der Taxizentrale da. Und hatte von Rumänien aus meinen Kindern SMS zu Ostern geschickt. Also das hatte funktioniert. Aber am Morgen, als ich um 5 Uhr aufstand, 5:10, diese Nummer wählte, funktionierte das nicht. Und ich war immerhin 2 Kilometer zu Fuß mit einem Rollkoffer vom Flughafen entfernt. Ihr könnt euch vorstellen, fremde Stadt, fremdes Umfeld. Ich wusste grob in der Richtung, auf dem Plan lag der Flughafen, aber mehr auch nicht. Und es war noch dunkel. Und ich bin dann an das Tor gegangen, habe gedacht, also notfalls musst du versuchen zu laufen. Irgendwie verlass dich auf Gott, der war die ganze Zeit bei uns. Bring ihm dein Dings. Und das habe ich getan. Immer die Tür auf und es stehen 2 Leute vor der Tür und ich sehe das erste Mal, obwohl ich abends auch noch mal raus bin, dass da eine Haltestelle vor der Tür ist. Und ich spreche die Frau an, die merkt, ich frage was, kann mich nicht verstehen. Sie spricht den jungen Mann an. Ich kann ihn bitten, fragen, haben Sie ein Handy, funktioniert das oder können Sie mir helfen mit der Taxinummer? Er sagt ja, er ruft an. Es wird vereinbart, wo der Taxifahrer hinkommen soll und in dem kommt der Bus an. Okay. Wunderbare Hilfe von Gott. Die beiden waren weg und 5 Minuten später kam das Taxi. Also ich wollte euch einfach, ich habe dann wirklich auch laut gesagt, danke, danke, danke. Ja.
Amen. Das sind schöne Geschichten. Das darf mehr sein. Aber ich denke, wir werden dann mehr davon erleben, wenn wir in dem Auftrag unterwegs sind. Noch mehr als das. Und da nochmal einfach die Frage, was machen wir mit dem Gehörten? Was machen wir mit der Frage, wie wollen wir Jesus nachfolgen? Sind diese Punkte da, dass wir sie wahrnehmen, dass wir die Nöte wahrnehmen um uns herum, dass wir es für möglich halten, dass Gott uns was gegeben hat, was wir weitergeben können, dass wir wissen, wir sind beauftragt von Jesus, in seinem Namen zu handeln? Haben wir den Mut, dann den Schritt zu gehen, die Tat zu tun, jemandem zu helfen, vielleicht jemandem Fremden? Und wie gehen wir dann mit einer möglichen Wirkung um? Wo ich jetzt immer von einer positiven Wirkung ausgegangen bin. Ja. Also, wie wollen wir das anwenden? Und eine Sache möchte ich euch noch zu einladen. Überlegt euch mal, wir würden das alle tun. Jeder würde sich jetzt so verhalten wie Petrus und Johannes. Jeder von uns hier. Wir kommen in Situationen rein, wir wissen um die Kraft Gottes, wissen um das Potenzial, wir wissen, wir sind beauftragt, wir helfen in Vollmacht. So. Und jetzt stellt euch mal vor, wir wären alle so unterwegs. Was würde passieren? Was wäre das für eine Gemeinde, die so leben würde? So klar in der Nachfolge. Also da habe ich Spaß dran, darüber nachzudenken, wie das aussehen könnte, wenn wir so unterwegs wären. Ey. Das wäre, glaube ich, eine Revolution. Ja. Okay. Ich schließe nochmal mit Gebet und dann, Egbert, darfst du halt irgendwie hier weitermachen. Ja, ich möchte dich nochmal bitten, Herr, dass du uns wirklich hilfst, dass jeder von uns dir mit Hirn, Herz und Handlung nachfolgen. Dass wir uns dir hingeben als Entscheidung, dass wir dir zutrauen, dass du gut mit unserem Herzen umgehst und uns veränderst, dass wir nahe bei dir bleiben, um uns verändern zu lassen, dass wir dir nichts mehr vorenthalten und dass wir tun, was du getan hast, dass wir handeln in deinem Sinne, in deinem Namen, in deiner Kraft. Ich bete, dass du uns Vertrauen gibst für die Alltagssituationen, in denen wir stehen, in dem Umfeld, wo wir leben, mit den Nachbarn, mit den Arbeitskollegen, mit den Situationen, die uns begegnen. Hilf uns zu sehen, wie du die Dinge siehst und wie du uns siehst und schenk uns Mut, Menschen zu dienen und auch wenn uns das irgendwie Überwindung kostet, hilf uns dabei. Darum bitte ich dich in deinem Namen, Jesus. Amen.